Abonniert den neuen Tennis-Podcast Tennis zum Einpennen. Biografien von Tennisspielern werden vorgelesen. Und ihr schlaft ruckzuck ein.
Willkommen beim D76 Club Tennis Podcast. Mein Name ist Tom Heinkel und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, Michael Maske. Er ist TV-Autor, Podcaster und Rechtsanwalt. Bekannt als Sportjournalist im deutschen Fernsehen, insbesondere beim NDR, und als eine der Stimmen des Erfolgspodcasts Der Fall Block, der derzeit in den Podcast-Charts ganz oben steht. Viele kennen ihn außerdem als Autor der NDR-Dokumentation Wimbledon 85, ein deutsches Tenniswunder, wo er mit vielen Protagonisten aus der Zeit des Wimbledon-Siegs von Boris Becker gesprochen hat. Aktuell berichtet er von der Nationalmannschaft direkt vor Ort. Seine eigentliche sportliche Laufbahn begann allerdings auf dem Tennisplatz. Als Jugendlicher spielte er beim UHC Hamburg mit einem Stil, der an Rod Laver erinnerte. Elegant, kämpferisch und technisch brillant. Heute sprechen wir über Tennis, Journalismus und die spannenden Parallelen zwischen Court, Kamera und Kanzlei. Viel Spaß beim Hören der Folge. Ja, der UHC verfolgt mich hier in meinem Podcast, lieber Michael. Viele, viele Menschen des UHC waren hier schon zu Gast und nun habe ich hier einen ganz besonderen bei mir, ein Linkshänder. Herzlich willkommen nochmal.
Ja, herzlich willkommen, sage ich auch zurück, Tom. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr.
Michi, ich habe vor Augen, wie du Tennis spielst. Weißer Schläger, Kneißel, meine ich, war deine Marke. Du bist ja so alt wie mein ehemaliger Kasubenbruder Tobias Donner, gegen den du dich mehrere Male duelliert hast. An dieser Stelle herzliche Allerdings. Grüße an Tobi.
Liebe
Grüße.
Ich bin
Grüße. Ja 76er Baujahr und du bist 71er, ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja. Leider 71, ja.
Wie leider? Wieso leider?
Nein, alles gut.
Ja. Und hast dann eben regelmäßig gespielt, deswegen habe ich dich natürlich auch spielen sehen, sehr, sehr elegant mit der linken Hand. Spielst du heute auch noch Tennis?
Leider viel zu wenig, muss ich sagen. Ich sag's immer wieder, ich müsste eigentlich viel mehr spielen. Es ist wirklich nur noch sporadisch mittlerweile im Urlaub mal. Ich werde dann doch auch immer wieder gefragt, ob ich nicht Lust hätte, nochmal wieder in der Mannschaft irgendwo mitzuspielen. Ich bin im UAC ja auch noch Mitglied. Mhm. Auch die alten Kollegen von früher, die ja teilweise, werden wir wahrscheinlich noch über ein, zwei sprechen, wie Tom Frank, Frank Linde, Michael Wulff, die spielen ja alle auch noch. Und ja, mal gucken, vielleicht fasse ich das Racket dann doch nochmal an. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich habe so einen ganz, ganz leichten Meniskusriss, den schiebe ich immer so ein bisschen als Ausrede vor. Wenn ich dann ein bisschen mehr mache, merke ich das. So habe ich überhaupt keine Probleme und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig.
Michi, wenn ich richtig rechne, kannst du Herren 55 spielen. Da wird nur noch aus dem Stand gespielt. Da gibt es gar keine
Tatsächlich?
Ausrede mehr.
Okay, sehr gut. Ja, das ist gut, dass du mir das auch nochmal sagst.
Prima. Und alte Weggefährten, das ist nämlich das Stichwort, weil ich habe ja so ein paar Überraschungen für dich parat. Das hatte ich ja schon erwähnt. Ich habe ein legendäres Tennisabitur hier vorbereitet.
Ich bin gespannt, total.
Das wird großartig. Das ist so der erste Cliffhanger. Dann habe ich zwei Sprachnachrichten für dich. Und der eine kommt von einem Tennisspieler, den du gut kennst, der auch Journalist ist und der ganz, ganz warme Worte für dich hat. Hör mal zu, bitte.
Mein lieber Michi, hier ist dein Kollege Lars vom NDR und wir beide haben ja nun schon in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Spiele des HSV gemeinsam verfolgt, aber uns eint natürlich auch noch die Leidenschaft für Tennis. Wir haben zwar nie gegeneinander gespielt, das liegt, glaube ich, vor allen Dingen auch daran, dass du ein paar Jahre jünger bist als ich und in der Jugend und auch später in anderen Altersklassen unterwegs warst, aber ich weiß, dass du ein Guter warst und nicht umsonst auf dem College damit auch in den USA erfolgreich warst. Darüber hinaus aber, ihr sprecht ja schon viel über Tennis, bist du ein sportlicher Tausendsasser. Das Wasser ist dein Element, der Golfball ist deine Kugel und irgendwann, Michi, werden wir das auch noch verwirklichen, was wir uns mal vorgenommen haben. Vielleicht müssen wir noch eine Wahlperiode in den USA abwarten, bis sich da ein bisschen was ändert an den Machtverhältnissen, dass wir dorthin fliegen und uns ein paar wunderschöne Tage machen und von Football zu Baseball zu Basketballspiel, Eishockey auch noch reisen. Noch eine Leidenschaft von dir und uns da gemeinsam Sport angucken. Also, wenn es jemanden gibt, der in jeder Sportart zu Hause ist, dann bist du das, Michi.
Das war Lars Pegelow. Man kennt ihn auch aus dem Fernsehen natürlich, aber ich kenne ihn in erster Linie als hervorragenden HSV-Reporter 90,3. Gemeinsam mit Britta, die da ja immer wunderbar berichten. Und wenn man mal keine Chance hat, Fernsehen zu gucken, kann ich nur jedem empfehlen, Radio zu hören. Das war Lars Pegelow. Gegen den durfte ich auch schon mal Punktspiel spielen vor ein paar Jahren. Ein guter Tennisspieler. Und ihr habt es noch nie geschafft auf den Court?
Nee, tatsächlich noch nicht. Und wir haben jetzt schon so viele, ja doch auch einige Reisen auch schon zusammen gemacht, waren ja auch schon zusammen im Trainingslager beim HSV. Das war damals, jetzt muss ich mir tatsächlich überlegen, in Portugal, glaube ich. Oh Gott, nagel mich da nicht mehr fest. Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die tolle Nachricht. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, weil Lars ist tatsächlich, eigentlich kenne ich ihn über den NDR. Ich wusste natürlich auch vorher, wer er ist, aber wir haben uns so richtig kennengelernt, tatsächlich über den Job und eben nicht übers Tennis. Und der ist wirklich ein ganz, ganz lieber, toller Freund auch mittlerweile geworden. Das geht weit über das Arbeiten hinaus. Und ja, wir haben noch nie gespielt. Und das ist jetzt, wo du das sagst, Lars, auch auf diesem Wege gute Besserung nochmal. Der hat nämlich eine neue Hüfte gerade bekommen.
Oh, Mensch, der hat
wirklich extreme Probleme ja auch in den letzten, ja, wahrscheinlich Jahren, würde ich jetzt auch schon mal sagen, gehabt und hat sich immer wieder auf dem Tenniscourt gequält. Und ich weiß, wenn wir uns dann beim HSV wieder getroffen haben, dann kam er mal leicht humpelnd an und sagte, oh, ich glaube, ich muss jetzt erstmal wieder 3 Wochen aussetzen. Und deswegen hoffe ich, dass es ein neues Leben für ihn ist. Vielen lieben Dank, Lars.
Da schließe ich mich natürlich an, an die Genesungswünsche. Das Intro hat gemacht und da könntet ihr noch einen weiteren mit auf den Court stellen. Dann brauchen wir noch einen vierten fürs Doppel. Da würde ich mich dann anbieten.
Logo.
Der auch Schmerzen hat am ganzen Körper, so viel ich weiß, zumindest in den Knien, von Scholle. Der hat nämlich das Intro netterweise gemacht. Und hat dann mit Lars mich vorhin netterweise kurz angerufen. Insofern darf ich dich auch grüßen von Marco Scholz an dieser Stelle.
Ja, vielen lieben Dank. Das ist natürlich der nächste tolle Kollege. Das hat sich wirklich so beim HSV, muss man wirklich sagen, so über die Jahre, ich mache das ja jetzt schon viele, viele Jahre auch beim HSV, haben sich so tolle Bekanntschaften, Freundschaften eben auch entwickelt und eben genauso wie mit Scholle, ja.
Und ich würde das Stichwort der Sprachnachricht von Lars Pegelow gerne noch aufgreifen. Ich habe ja dich auch im Kontext Eishockey schon gesehen, tolle Reportagen gemacht. Und da wurden ja noch ganz, ganz viele andere Sportarten aufgezählt. Die will ich jetzt nicht alle wiederholen. Und über Tennis hast du auch eine tolle Doku gemacht. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen. Und über Uwe Seeler und. Könntest du mir sagen, was so deine Herzenssportart ist, oder kannst du das gar nicht so festlegen?
Also, ich sag mal, sie selbst zu betreiben, da würde ich natürlich schon beim Tennis bleiben, weil das ist so mein, ja, damit bin ich groß geworden auch. Ne? Ich habe erst Fußball gespielt, habe relativ spät dann mit Tennis tatsächlich auch angefangen, habe dann Fußball aufgegeben und Tennis hat mich meine ganze Jugend und ja auch dann bis natürlich ins Erwachsenen-Herrenalter begleitet. Also ich sag mal spielerisch das, aber wenn du jetzt vom Beruf redest, was du eben alles angesprochen hast, ich habe mich da tatsächlich nie wirklich festgelegt. Und mir war es immer wichtig, viele haben dann ja auch nur Fußball gemacht, weil natürlich auch über Fußball am meisten berichtet wird, aber mir war es immer ganz wichtig, die anderen Sportarten ja auch im Blick zu behalten und auch Reportagen, Dokus, die ich auch gemacht habe, du sprichst Eishockey an, das ist ganz schwer, mich da festzulegen. Eishockey war schon auch immer eine Sportart, die ich unheimlich gerne gemacht habe und wo ich auch gerne vor Ort war in den Hallen.
Nicht nur in Hamburg, auch in Bremerhaven, ne?
Ja, Bremerhaven, Wolfsburg war ich ganz oft. Ich bin früher auch mit einem alten Kollegen Alten Kollegen, sage ich schon. Also es ist auch ein sehr guter Freund, ein wirklich sehr guter Tennisspieler, Matthias Kammern.
Ja, oh ja.
Der ja wirklich auch nochmal auf einem hohen, sehr hohen Level gespielt hat. Damals legendäre Doppel mit Thorsten Hacke. Die beiden waren ja fast unbezwingbar. Ich müsste jetzt lügen, aber norddeutscher Meister waren sie auch. Also die sind richtig, richtig, richtig gutes Doppel. Und Matthias ist eigentlich derjenige, der mich so in den NDR, zum NDR auch gebracht hat. Und wie komme ich auf Matthias?
Weil er auch ein UHC-Tennisspieler ist und
genau.
Ja, auch ein Doppel nochmal komplettieren könnte wahrscheinlich.
Ja, mit Sicherheit. Also da hätten wir einen extremst guten Doppelspieler mit einem unglaublichen Händchen. Matthias hat ganz, ganz viel Touch. Das werden sicherlich alle, die das hören und ihn kennen, werden das unterschreiben können jetzt.
Interessant, wie viele gute Tennisspieler es gibt in Hamburg und Umgebung, die Journalisten sind, ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich, also Lars spielt wirklich gut, richtig gut Tennis. Wie gesagt, Matthias Kammern, du, Scholle. Es gibt unglaublich viele, die da den Schläger schwingen.
Ja, ist ja auch eine tolle Sportart. Ne? Deswegen haben wir das ja auch alle gespielt irgendwie. Ne?
Aber irgendwann hat dich die Lust verlassen oder was war es?
Nee, es war tatsächlich gar nicht die Lust. Es war eher so, also das wurde beim NDR immer mehr. Also ich habe dann ja Jura, hattest du ja auch erwähnt, studiert. Und dann habe ich nebenbei schon beim NDR sehr intensiv gearbeitet. Also es war ein Job natürlich noch neben des Studiums. Und das wurde immer mehr und mehr. Und wie du dir vorstellen kannst, ich war ja am Anfang wirklich nur im Sport. Das ist heute ja gar nicht mehr so der Fall. Aber natürlich immer noch viel. Aber wann ist Sport? Wann sind Spiele? Sie sind am Wochenende alle. Mhm. Also Fußball, alles spielt sich mehr oder weniger, konzentriert sich aufs Wochenende. Und ich habe...
Da bist du im Stadion dann.
Ja, ich habe einfach nicht mehr die Zeit gehabt oder ich habe die Prioritäten da dann anders gesetzt und konnte diese Punktspiele nicht mehr mitmachen. Und das weißt du ja auch selber am besten, gerade in so einer Tennismannschaft. Ja, wenn da 6, 7, 8 Spieler sind, man konnte sich wirklich nicht auf mich verlassen. Und das, da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Setzt da lieber Leute hin, auf die ihr euch wirklich verlassen könnt, als wenn ich dann nochmal wieder 4 Tage vorher das Punktspiel absage und ihr dann dumm dasteht. Und das wollte ich tatsächlich nicht. Das hat natürlich trotzdem, ist es keine Begründung dafür, dass ich dann komplett irgendwann erstmal den Schläger beiseite gelegt habe.
Okay. Ist es denn immer noch der Kneißel? Oder bist du umgestiegen?
Nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist natürlich eigentlich bitter, aber ich habe jetzt, ich hab den immer noch zu Hause stehen. Ich habe 3 Schläger noch. Und
der ist im Wert gestiegen.
Der ist mit Sicherheit im Wert gestiegen. Und auch das ist ja eine kleine Geschichte. Von wem habe ich diese Kneißel-Affinität, Kneißel-Liebe? Das ist Morten Stockfisch. Unsere Eltern waren früher sehr, sehr, sehr gut befreundet. Und ich bin durch Morten zum Tennisspielen gekommen, als er damals im UAC war. Der hat mich zum Tennis gebracht und hat mir seine Schläger gegeben. Der hatte ja Kneißel-Vertrag. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Kneißel-Schlägern der zu Hause liegen hatte. Und die waren von ihm, die ersten.
Und wie viel Tausend hat er zerstört, mutwillig, auf dem Court? Das klären wir an anderer Stelle, nicht hier im Podcast.
Ja. Nein, das wollen wir nicht.
Ja. Aber ich habe eben die Augen so weit aufgerissen, wie du vielleicht festgestellt hast, weil das letzte Punktspiel, ich habe natürlich nochmal gegoogelt, Lars Pegelow für den Othmarscher TC gegen TGBW hat er gespielt gegen Morten Stockfisch. 7-10 im CT konnte Stockfisch es für sich entscheiden. Dieses legendäre Match.
Ja, und da würde ich Eintritt zahlen. Ja, absolut. Und daran sieht man aber auch, was du ja schon richtigerweise festgestellt hast, wie gut Lars Pegelow auch ist, weil Morten immer noch, also der ist ja wirklich über die ganzen Jahre immer aktiv geblieben und spielt ja regelmäßig Punktspiele, auch mit einer tollen Mannschaft ja in Sasel. Und die haben da eine ganz, ganz coole Truppe. Ich gucke da auch ab und an, habe ich da schon mal zugeguckt. Michi Wulff, wie gesagt, der spielt ja auch in dieser Truppe mit. Und Morten ist echt noch richtig, richtig gut.
Stark. Das sind ganz, ganz große Namen, die hier fallen. Jetzt eher so ein bisschen im Hamburger Tennisverband zu Hause. Wir werden ja aber bundesweit auch gehört. Und einer, der bundesweit jetzt Karriere gemacht hat, auch Linkshänder ist, so wie du, ebenfalls für den UHC Tennis spielt, meines Wissens, zumindest noch gemeldet ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt, ne? Hast du eine Idee?
Linkshänder.
Linkshänder, UHC, nicht Mischa Zverev, der wäre auch noch einer.
Ja, das gibt es ja auch eine Verbindung. Ja. Oh Gott, Linkshänder, jetzt müsste ich tatsächlich...
Ich spiel mal ab, ja?
Ja, hallo, mein lieber Tom. Ich höre, du hast heute Michi Maske zu Gast. Ich wünsche euch ein lockeres, schönes, kurzweiliges Gespräch, was es sicherlich sein wird. Michi, mich würde vor allem interessieren, wie schaffst du es eigentlich, immer so gut in Shape zu sein bei all den Themen und Projekten, die du so umsetzt, von Sport bis Juristerei? Das musst du mir vielleicht mal verraten und dann verbunden vielleicht noch mit der Frage, wie viele Golfrunden du eigentlich in diesem Jahr gespielt hast. Man munkelt, du bist da ordentlich auf dem Vormarsch und hast die Tenniskarriere ein bisschen ad acta gelegt. Ist das denn so? Viele Grüße, Konsti.
Konsti Krüger, herrlich.
Konsti Krüger, genau. Die drei Linkshänder vom UHC. Mischa Zverev, Michael Maske, Konstantin Krüger.
Ja, ich musste tatsächlich ein bisschen, habe tatsächlich überlegt, jetzt mit Linkshänder auch, Konsti ist ja nochmal, was ist Konsti für ein Jahrgang? Ist
10 Jahre jünger als du. Ich sage erst 80er.
Ja, das kommt hin und der ist tatsächlich natürlich auch noch in meiner Zeit ja zum UAC gekommen, aber es war dann tatsächlich eine andere Generation, Tennis-Generation. Die haben ja auch immer noch, gehört ja auch so ein bisschen Jörg Suthor, Henning Vogt, ne? Also die ja auch so alle in dieser Clique waren, ja auch tolle Tennisspieler waren und sind ja immer noch.
Aber beruflich müsstet ihr euch mehrere Mal über den Weg gelaufen sein. Wenn ich das richtig verfolgt habe, deswegen hat Konsti wahrscheinlich auch in die Richtung die Frage gestellt, ist er ja mittlerweile da Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Golfverband. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. War früher ja bei der DEL, da müsstet ihr euch eishockeymäßig auch mal dann getroffen haben, oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist genau richtig. Ich bin mit Konsti immer in Kontakt geblieben.
Auch noch, ja.
Genau. Und da haben wir uns, da sind wir uns beruflich die ersten Male über den Weg gelaufen, ne? Beim HSV, und dann ist er da ja weg. Und genau DEL haben wir, das war genau die Zeit, wo ich auch viel Eishockey auch für Magenta live kommentiert habe. Daher sind wir uns irgendwie, haben sich die Wege immer wieder gekreuzt und auch natürlich durch Golf, jetzt in seiner neuen Funktion, aber auch schon vorher. Ich glaube, so regelmäßig, hat eigentlich einfach nicht so viel Zeit gehabt, auch zu spielen. Die habe ich dann auch nicht immer, aber ich habe mit Sicherheit mehr gespielt als er. Und wir haben so eine Gruppe, so eine ganz, ganz große Männergruppe, sage ich mal, wo wir beide mit drin sind und uns einmal jährlich auf jeden Fall immer zu einem großen Golf-Event treffen. Das war jetzt auch gerade wieder. Insofern treffen wir uns da. Aber eins muss ich noch sagen, vielen Dank, Konsti, auch für das Lob. Ich glaube, er sagte irgendwas, immer in Shape geblieben.
Ja, oder allerdings. Sowas.
Wenn ich das höre, ja, danke.
Verrate uns das Geheimnis, Michi. Alle hören jetzt ganz gespannt zu.
Ich glaube, das sind reine Gene. Nein, nee, oh Gott, Geheimnis. Also ich bin tatsächlich, auch wenn ich vom Tennis ein bisschen abgelassen habe, ich habe niemals den Sport verlassen, sozusagen. Ich habe immer regelmäßig Sport gemacht, bin eben ja viel Fitness gelaufen, schwimme, das hatte Lars, glaube ich, erwähnt. Habe immer so Phasen, wo ich sehr viel schwimme auch. Insofern, ja, und jetzt eben auch Golf.
Wow. Und wie ist das Handicap, wenn ich fragen darf?
Noch verbesserungsfähig, 23, sowas in dem Dreh, das ist alles, alles fein.
Ja, wunderbar. Und spielst du richtig mit Ehrgeiz oder so just for fun?
Es ist schon just for fun. Ich merke manchmal tatsächlich, ich sag mal, meine Frau würde jetzt gerade die Augen verdrehen, wenn ich das wahrscheinlich sage, weil ich schon manchmal... Also wenn ich jetzt sage würde, ich nehme alles locker und es ist alles immer just for fun. Ich bin da kommt der Ehrgeiz schon manchmal durch bei mir. Und da muss ich mich tatsächlich auch manchmal ein bisschen zügeln und sagen, ey, jetzt bitte nicht so viel auf einmal und ärger dich nicht bei diesem Sport, weil das lohnt sich nicht. Es ist ein Spaßsport und der ist es am Ende auch. Es macht ganz viel Freude. Wir haben eine Gruppe, mit der wir jeden Freitag immer spielen, mit der wir jetzt auch eine Golfreise wieder machen. Also es ist übrigens viele alte Tennisspieler auch und UACer in dieser Gruppe. Es sind halt ganz viele, die jetzt eben zum Golf gewechselt sind.
Ja, ja, ja. Das ist so der klassische Werdegang mittlerweile. Entweder, oder früher war es so, von Fußball zum Tennis zum Golf. No? Es sind ja viele Tennisabteilungen auch aus Fußballabteilungen entstanden. Aber jetzt, sage ich dir, sind sehr, sehr viele, auch richtig gute Tennisspieler zum Padel gewechselt.
Stimmt.
Und feiern da ganz große Erfolge. Also jeder spielt mindestens zweite Bundesliga, bekomme ich mit, in allen Altersklassen. Und schmiert dir das auch hart aufs Brot. Und alle haben deutsche Meisterschaften rauf und runter. Und gehen ab wie ein Zäpfchen. Und da kommt nochmal richtig der Ehrgeiz durch, merke ich. Und das will ich gar nicht verurteilen. Das ist gar nicht negativ gemeint. Why not?
Ja. Ist auch super. Also ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch häufiger gespielt. Haben wir oft im Urlaub gemacht, hier auch in Hamburg schon. Weil ich finde das auch cool. Du kannst eben auch ein Doppel spielen. Auch mal spontan mit Menschen, die vielleicht nicht so affin sind, mit denen du nicht sofort auf den Tennisplatz gehen könntest. Aber wenn die so ein bisschen Ballgefühl haben, dann finde ich, kann man super Paddle Doppel auch spielen.
Michi, wir kommen natürlich um ein Thema nicht herum. Und es wurde ja in der Einleitung auch schon erwähnt, der Fall Block. Dein Podcast, wir haben ja eben schon unglaublich viele Projekte von dir erwähnt, aber ich habe letztens oder jetzt im Rahmen meiner Vorbereitung hier mal auf die Podcast-Charts geklickt. Weißt du, wo dein Highest Ranking war mit der Fallblog in den Apple Podcast-Charts? Oder verfolgst du sowas gar nicht?
Ja, doch, wir haben das natürlich am Anfang schon verfolgt. Also wir haben ja angefangen direkt nach der Entführung. Das war ja quasi vor anderthalb Jahren, ja, oder vor fast zwei Jahren. Da haben wir drei Folgen gemacht. Dann haben wir länger ausgesetzt und haben vor dem Prozess jetzt ja wieder regelmäßig angefangen seit diesem Sommer. Und also wir waren tatsächlich mal in den Charts ganz oben und wir waren jetzt auch vor, das habe ich verfolgt, es gibt so Charts, die quasi alle Anbieter, alle Plattformen vereinen und da waren wir tatsächlich, ich glaube, knapp zwei Wochen lang an Nummer 1.
Wow, also Gratulation dazu, das ist ja sicherlich ein großer Erfolg für dich und ja, wie nimmst du das wahr oder den Hype? Ist das ein normales Projekt wie eine Doku über Uwe Seeler oder merkst du jetzt auch, das ist irgendwie nochmal ein anderes Level?
Es ist natürlich wieder was ganz anderes, insofern, weil es auch wieder ein ganz neues Medium für mich ist. Also ich habe vorher noch keinen Podcast selber gemacht. Ich bin dann mal in dem einen oder anderen aufgetreten, aber selbst haben wir den oder habe ich den noch nicht gemacht. Deswegen ist das schon mal neu gewesen und ich merke natürlich jetzt auch schon von der Wahrnehmung, also da sind die Charts vielleicht das eine, es sind natürlich das, wir haben ja auch Zahlen, die sind, ja, das ist schon beeindruckt, also es beeindruckt mich immer noch wiederum, wenn ich das sehe, wie viele das sich anhören und downloaden am Ende. Und ja, so doch von der Wahrnehmung, also ich merke das ganz ehrlich, wenn wir eingeladen sind, wenn ich irgendwo hingehe, wenn wir, es ist ganz oft sofort dieses Thema, ach Mensch, ach du machst den Podcast ja und dann ist oft ein Abend lang wird sich über dieses Thema unterhalten, ja.
Oha, das ist so ein bisschen, um die Parallele zu ziehen jetzt zum Tennis, wie Boris Becker Wimbledon 85.
Ja.
Da wirst du jetzt immer darauf angesprochen. Das ist dein Wimbledon 85, kann man das so sagen?
Ja, also
hochgegriffen.
Es ist hochgegriffen. Ich habe natürlich auch ein paar andere Sachen noch gemacht. Ich habe jetzt Anfang des Jahres ja diese Doku auch über Olaf Scholz gemacht, eine 90-Minuten-Doku und habe den 4,5 Monate begleitet. Das war auch wieder was ganz anderes. Aber das, ganz ehrlich, das ist so dieses, was ich so liebe an diesem Beruf und was ich, deswegen finde ich es auch toll, Sport ist super, das will ich auch niemals aufgeben, aber auch die Möglichkeit zu haben, auf ganz andere Gebiete zu gehen, ganz andere Sachen zu machen, wieder ganz neue Menschen kennenzulernen, ganz neue Gegebenheiten kennenzulernen, jetzt mal das Leben 4 Monate eines Bundeskanzlers kennenzulernen, mit dem rumreisen zu können und jetzt eben diesen Podcast, wo es auch nochmal wieder ein ganz anderes Echo gibt und den eben nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland ganz, ganz viele Menschen offensichtlich hören und ja, die dieses Thema bewegt.
Aber Olaf Scholz spielt kein Tennis, sondern der rudert. Warst mit ihm im Ruderboot auch, als Steuermann?
Ja, genau. Wir waren tatsächlich mit ihm rudern, allerdings im Olympia-Zentrum in Berlin. Nee, waren in Berlin bei ihm und haben dort, war er auf dem Ruder. Ergometer sozusagen.
Ah, ja, das habe ich gesehen.
Und er war aber auch im Wasser. Da gibt es so eine ganz besondere Anlage, ja. Die, wo du richtig die Paddel im Wasser hast, die Ruder im Wasser hast und dann auf so einer Maschine aber sitzt. Ja, ja, das haben wir mit ihm gemacht.
Da fehlt mir ja komplett die Koordination. Könntest du das hinbekommen, in einer sauber über die Alster zu rudern, ohne gegen die Brücke zu donnern?
Wahrscheinlich jetzt nicht auf Anhieb. Wir haben früher mal Rudern in der Schule gehabt und ich habe das tatsächlich mal ein halbes Semester gemacht und als ich das erste Mal im Einer saß, bin ich wie viele andere auch direkt gekentert.
Okay, das passiert unserem Kanzler AD aber natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Kommen wir mal zu Boris Becker, der Doku. Also ich kann nur jedem Hörer empfehlen, klickt und folgt dem Instagram-Account von Michi Maske. Das ist gar keine doofe Werbung für dich, hast du gar nicht nötig. Aber da gibt es so viele tolle Bilder und Eindrücke von den ganzen Dingen, die du eben auch schon bereits erwähnt hast. Ne? Foto mit Olaf Scholz, klar. Aber auch die goldene Uhr von Günter Bosch wurde dort fotografiert.
Kriege ich Gänsehaut gerade, wenn du mir das erzählst.
Und ja, jetzt kommt die Gänsehaut, die wird noch größer, wenn das überhaupt geht, weil Boris Becker hat ja meines Wissens die Uhr Günter Bosch, seinem damaligen Trainer, für die jüngeren Hörer, 1985 zum Wimbledon-Sieg geschenkt und etwas eingraviert. Ist das so korrekt? Und du hast ihn in Berlin besucht, um ihn zu interviewen?
Genau, das war im Zuge dieser Doku, die wir über ihn gemacht haben. Da war auch noch den möchte ich nicht unerwähnt lassen, mein lieber Kollege Boris Poschalski mit dran beteiligt. Genau, ja, also deswegen sage ich, ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn du davon erzählst, weil wenn man gesehen hat, mit welchem Stolz Günter Bosch diese Uhr gezeigt hat, ich müsste jetzt wirklich lügen, ich weiß jetzt nicht mal hundertprozentig, wie die Gravur war. Also es war natürlich das Datum und
B.
Ja.
Und dann I.L. vielleicht oder so. Ich krieg's auch nicht zusammen, aber irgendwie so.
Es war eine sehr, sehr persönliche Gravur und das alleine diese Tatsache, dass er sie heute auch immer noch regelmäßig trägt und was auch immer zwischen den beiden ja vorgefallen ist, ja, man hat das wirklich gemerkt bei Günter Bosch, wie sehr er daran auch zehrt. Wir haben uns dann abseits der Aufnahmen darüber auch unterhalten. Ich glaube, der bedauert das unheimlich, dass dieser Draht zu ihm, zu Boris Becker eben nicht mehr besteht. Also das irgendwie, ich will da jetzt auch, kann ich auch gar nicht in irgendeiner Form vermitteln, ja sowieso nicht, aber so manchmal denke ich mir, Mensch, der hat ja nun auch ein wirklich gesegnetes Alter ja auch schon erreicht, Günter Bosch, und eigentlich, wäre es irgendwie auch toll, wenn die beiden sich versöhnen würden, hätten. Vielleicht haben sie es jetzt auch, ich weiß es nicht, ich will da auch nichts Falsches erzählen. Aber Das war ganz, für mich auch wirklich ganz besonders, Günter Bosch so persönlich zu treffen und mich mit ihm darüber zu unterhalten, weil, ja, das ist so in meiner Tennis-Jugend, natürlich ist Boris Becker, spielt da eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und Günter Bosch war irgendwie gefühlt viel, viel länger an seiner Seite, als er das am Ende wirklich war. Irgendwie gehören die beiden so einfach zusammen. Und Und ich habe ja auch danach, wir hatten ja, das weißt du ja auch, diesen Panasonic Junior Cup im UAC. Das war ja wirklich ein ganz, ganz großes, bedeutendes Jugendturnier auch, was wir dort hatten. Und ich werde nie vergessen, wie Günter Borsch nach der Trennung mit Boris Becker dann da auch mit seinem neuen Schützling irgendwann ankam. Dirk Dier war das damals, wo alle ja gesehen hatten, das kann der neue Boris Becker werden. Aber er wurde es nicht.
Mhm. Der heute auch Bundestrainer meines Wissens ist. Ich glaube, bei den Damen
ja,
ist er mit aktiv.
Ne? Sag mal, Tom, eine Frage an dich. Aber könntest du denn die Gegner noch alle aufzählen?
Das ist eine geile Boris Becker Challenge. Dann darf ich im Finale anfangen und rückwärts mich zurückarbeiten.
Fall.
Also du siehst, ich habe hier keinen Spickzettel. Liegen, also im Finale hat er gegen Kevin Curran gewonnen.
Ja, ja.
So, und dann hat er, ich glaube, LeCount im Halbfinale, Nyström im Viertelfinale.
Ja, also die Namen sind schon richtig, die Reihenfolge stimmt nicht.
Okay, dann andersrum?
Auch nicht. LeCount im Viertelfinale.
LeCount im Viertelfinale.
Hat er
okay, Nyström Achtelfinale dann?
Dritte Runde.
Dritte Runde, danke.
Nyström, dritte Runde.
Hank Pfister in der ersten Runde.
Richtig, sehr gut.
Oi.
Noch ein Amerikaner in der zweiten Runde.
Oh.
Auch kein wirklich, also würde man jetzt nicht sofort drauf kommen.
Tim Mayotte hat er noch gespielt?
Sehr gut, war ja der dritte Amerikaner tatsächlich. Den hat er im Achtelfinale gehabt. Das war ja dieses legendäre Match, wo Becker eigentlich schon raus war, wo er umgeknickt ist, wieder wie das Jahr vorher.
Und
er wollte, und das ist ja wirklich eine besondere Geschichte, auch wenn ich daran wieder denke, ich habe es ja auch damals gesehen, er wollte schon zum Netz gehen.
Ja.
Also er wollte, schon hat schon so dieses Zeichen gegeben, Schluss, aus, vorbei, ist Richtung Netz gegangen und Tim Mayotte lag hinten im Schatten, um sich so ein bisschen zu schützen, weil ja Verletzungspause war und so, und lag da im Schatten am Zaun und hat das nicht gesehen. Das hat er auch mir dann eben nochmal im Interview erzählt. Er hat das einfach nicht gesehen und dann, wo Becker zum Netz gegangen ist, in dem Moment sieht man auch die Bilder, wie Ion Tiriak neben Günter Bosch sitzen, ihm dieses Zeichen machen, nicht aufgeben, mach weiter, und dann ist er wieder zurückgegangen und hat das Ding gewonnen.
Das ganze Leben wäre anders verlaufen, ne?
Ja,
das ganze
absolut.
Leben verläuft anders, wenn der Mayotte da in dem Moment die Hand gibt.
Absolut. Matt Anger übrigens in der zweiten Runde.
Anger, danke, wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen.
Ja.
Und wen habe ich jetzt noch vergessen?
Nee, ich glaube, du hast ihn genannt schon, aber nur falsch anders. Oder hast du
Anders Jarrett?
Nee, ja, Anders Jarrett. Den hat er im Halbfinale gehabt. Und das war ja auch damals eigentlich absoluter Favorit. Der war so auf der Spitze seines Könnens, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also der war in richtig, richtig guter Form und hat den ersten Satz auch ganz glatt, ich weiß nicht, 6-2, 6-3 oder irgendwie sowas gewonnen. Und der war, das Besondere an dieser Doku, muss ich ja wirklich sagen, wir haben die während der Corona-Zeit gemacht. Und da war das Reisen und schwierig, sage ich mal. Wir haben da auch nicht direkt was mit Boris Becker machen können, weil es da leider schwierig war, an ihn ranzukommen. Es hat viele Gründe gehabt. Und dann war die Idee, wir machen mit jedem seiner Gegner ein Interview. Und dann war die große Challenge, die halt alle zu bekommen. Und das war, also muss ich wirklich sagen, das war für mich im Nachhinein immer noch ein ganz, ganz besonderes Projekt. Wir sind da nicht hingereist, aber ich habe dann jeden seiner Gegner im Interview, im Skype-Interview sozusagen gehabt. Alle sieben. Die haben wir in die Doku integriert dann, auch bildlich, dass das so gut aussah. Aber am Ende, klar, man sieht das natürlich, aber es hat einem insofern gar keiner übel genommen, weil alle irgendwie begeistert waren, dass man die alle im Bild und eben im Interview hatte. Und da kamen ganz tolle Sachen rüber, also die auch von Anders Jarrett und ganz ehrliche Sachen auch. Kevin Curran, der, ja, für den ist eine Welt zusammengebrochen auch.
Der war als er das diesen Favorit.
Ja.
No? Der war ganz großer Favorit in dem Match eigentlich. Auch da,
ja.
Das Leben verläuft komplett anders, wenn der dieses Wimbledon-Turnier gewinnt. Ne?
Absolut. Oder Henri Lecomte war wirklich, das war dieses Interview, werde ich auch nie in meinem Leben vergessen. Ein verrückter Vogel, ja, wie er damals schon war. Ist er heute eigentlich 1:1 immer noch.
Waren die leicht zu begeistern oder musst du die denn da stundenlang überreden? Ist es eine E-Mail, nee, für Herrn Maske vom NDR im Freien, als freier Journalist?
Nee, also die kannten mich ja nicht und nee, also ich habe aber, glaube ich, wir haben mit E-Mail und es kam tatsächlich, eigentlich habe ich von allen sofort zumindest eine Rückmeldung bekommen und habe dann mit allen telefoniert, eben auch vorher, und habe sie für dieses Projekt auch im gewissen Sinne begeistern können.
Die fragen denn schon auch, wieso, weshalb, warum?
Ja, genau. Okay. Also wir haben uns vorher schon hatten mit jedem länger telefoniert und da waren einige da, die sofort dabei waren, also die gleich gesagt haben, ja, klar, und mit anderen habe ich vielleicht noch mal ein bisschen länger gesprochen, aber eigentlich haben am Ende hatten alle wirklich Lust dazu und haben sich entsprechend auch ja sehr, sehr offen da geäußert, über auch die Momente, und es waren für alle, muss man ja sagen. Eigentlich war Becker ja, war ja Außenseiter bei allen Spielen, kann man ja sagen.
Ja, absolut. Und du hast dann Bosch noch gehabt, Tiriak auch?
Nee, Tiriak.
Oder wen hättest du gern noch gehabt und wer konnte nicht, warum auch immer?
Ja, also Tiriak, klar, hätten wir am Ende auch exklusiv gerne Boris Becker natürlich noch gehabt. Ich fand aber, das war für die Doku gar nicht am Ende so wichtig, weil wir haben sie einfach aus einer anderen Perspektive erzählt. Und das war das Spannende. Und es war ja ein sogenannter O-Ton-Film. Das heißt, ich habe da keinen Text zugemacht, sondern der hat sich von selbst erklärt. Und wir haben ja auch immer mal Rücksprünge gemacht in seine Jugend, Beckers Jugend, in und da ist natürlich ganz toll dieses ARD-Archiv, was wir haben, ne, wo du wirklich so fantastische alte Bewegtbilder findest, weil da ja alles festgehalten wurde irgendwie und auch allein von diesen 2 Wochen in Wimmeln. Und das ist ja auch verrückt. Ach so, mit Hans-Jürgen Pohmann, ja, habe ich zum Beispiel, der damals das auch kommentiert hat. Das waren ja vom ZDF Rainer Deike. War auch mit dabei, genau, und Pohmann. Und für die war das ja auch so, da war ja in der ersten Woche, war da ja kaum ein deutscher Journalist vor Ort. Die sind dann ja wirklich auf einmal in der zweiten Woche, dachten die, was passiert da eigentlich gerade in Wimbledon? Und dann sind die alle erst angereist da und ist verrückt.
Da wurde noch mit weißen Bällen gespielt, wie wir beide wissen.
Ja.
Wahnsinn. Wir haben eben über viele Protagonisten gesprochen. Ich weiß es gar nicht. War das jetzt gut von mir? Ich habe 5 von 7 oder.
Ich fand das sehr gut.
Für jemanden, der einen Tennis-Podcast macht, ich weiß nicht. Also ich werde ja, kannst du dir vorstellen, gerade bei den Punktspielen auch regelmäßig herausgefordert mit irgendwelchen Fragen aus dem Off. Aber ich stelle mich diesen, weil ich dir ja auch hier etwas vorbereitet habe, ein schönes Tennisabitur. Und wir werden das uns gemeinsam erarbeiten.
Jetzt wird es peinlich.
Nein, das wird super, weil ich habe alle Linkshänder aufgezählt, die ich so kenne und die man auch meiner Meinung nach kennt. Und ich werde dir gleich den Namen des Linkshänders nennen, Tennisspieler logischerweise. Und du sagst mir, aus welchem Land der ist.
Oha.
Okay. 22 Linkshänder habe ich hier.
Alter Schwede, jetzt.
Bist du bereit? Und dann kommt die Doktorarbeit danach. Da kommen wir aber dann gleich drauf zu sprechen. Da kann ja auch jeder Hörer da mitraten. Er hat mir sagen lassen, das machen einige ganz gerne. Also ja, wir fangen ganz einfach an. Mischa Zverev.
Ja, Deutscher.
Und Clubkamerad.
Und Clubkamerad, ja, also ist natürlich auch
Stichwort für dich jetzt.
Ja, schon eine besondere Geschichte, weil die beiden, ist ja jetzt überhaupt gar nicht unbekannt, sind im URC einfach groß geworden. Und mein Vater war ja sehr, sehr engagiert im UAC, war ganz viele Jahre Tenniswart, hat die ersten Damen betreut, die Herren, war auch dann zweiter Vorsitzender und ist auch letztlich mit den Zverevs mit groß geworden, wie ich ja auch. Und wir haben damals mit unseren Tennisherren, da waren wirklich alle übrigens noch dabei, Matthias Kammann, Thorsten Hacke, Stefan Engelbrecht und Christian Koplow, Christian Buss, Christian Bodin, so, jetzt habe ich ein paar aufgezählt, waren noch ein paar mehr, Tom Frank, Frank Linde und so, das war dann so unsere Generation, waren wir in Florida und haben da die, ich glaube, zwei oder dreimal eine Vorbereitungsreise gemacht. Daniel Grosser, damals unser Trainer, und der Zverev Senior, der dann auch mit Irina, die wohnten bei uns ja auch um die Ecke, oder haben ja immer noch das Haus um die Ecke in Lemsal. Und daher habe ich die beiden, Misha und Sascha, dann auch, ja, die sind sozusagen groß geworden. Und der Zverev Senior war sogar auch mal zwischenzeitlich mein Trainer. Hat aber nicht so viel rausholen können aus mir.
Es lag am Schläger. Du hättest dir einfach mal eine neue Keule holen müssen.
Ja, wahrscheinlich.
Dann wäre mehr gegangen noch. Ja, da ist ganz viel Luft nach oben. Und eine kleine Side-Info. Wir haben jetzt, einen Namen hast du noch nicht erwähnt, Lars Kirschner, der hat auch schon mal netterweise hier eine Sprachnachricht beigesteuert, der ja jetzt in Charge ist und den Tennisbereich managt, aber selber noch überragend Tennis spielt, gerade 50 Jahre alt geworden ist und bei den Herren 30 in der Bundesliga für den UAC nächstes Jahr erneut auflaufen wird. Und ich habe gehört, dass der Kader es in sich haben wird. Also Tobi Kampke ist schon da, der ist schon mitgemeldet, das ist kein Geheimnis. Schönen Gruß an dieser Stelle auch, der war auch schon bereits zu Gast hier, netterweise. Aber es gibt noch so ein, zwei Granaten, habe ich gehört. Will ich aber nichts Falsches sagen hier an der Stelle. Aber freut euch, Herren 30 Bundesliga, UHC, die greifen nochmal an nächstes Jahr, habe ich mir sagen lassen. Nun kommen wir zum nächsten Linkshänder, einen, den ich überragend finde, Guillermo Vilas. Du sagst das Land bitte.
Guillermo Vilas ist Argentinier.
Si. Thomas Muster.
Thomas Muster, Österreicher. Auch natürlich legendär, haben wir auch oft am Roten Baum gesehen. Ne?
Nadal, easy.
Ja, Spanier.
Korda, Petri Korda, der Papa von Sebastian Korda.
Ja, und vor allen Dingen der Papa von den, oh Mann, jetzt...
Nelly vielleicht?
Nelly Korda, die, ja warte mal, jetzt nicht, dass ich sie durcheinander kriege, die ist ja die Top-Golferin.
Da weißt du mehr als ich.
Ja, also. Ja, seine Tochter, absolute Top-Golferin. Ich komme jetzt aber jetzt, siehst du, ich überbrücke jetzt gerade...
der Name der anderen Schwester oder was?
Tscheche, nee, ich habe jetzt gerade tatsächlich...
Ach so, welches Land?
Tscheche?
Ne? Ich habe ihn als Tscheche abgespeichert.
Ja, genau.
Marcelo Rios.
Marcelo Rios, der kleine Kämpfer, Gott, südamerikanisch auf jeden Fall. Ist er nicht auch Argentinier?
No.
Oder? Nein, Chile.
Sí. Ja, Argentinien habe ich nicht gehört, Chile.
Nein, oh Gott.
Alles richtig, richtig. Jürgen Melzer. Hast du den noch auf dem Radar?
Jürgen Melzer. Ja, doch, den habe ich auf dem Radar. Also es ist, sage ich jetzt, Österreicher, ne? Ist es auch.
Richtig.
Aber wäre mir jetzt ehrlich, also bin ich jetzt auch ganz ehrlich, nicht als Linkshänder mehr so hängen geblieben.
Okay, aber jetzt kommt einer meiner Lieblinge, John McEnroe, klar.
Ja, also, ja.
Machen wir
also,
kurz.
Ist US-Amerikaner mein, wirklich, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, so mein... Vorbild, das waren so meine ersten Tennis-Fernseherfahrungen. McEnroe gegen Borg.
Also bei mir war es McEnroe-Lendl und ich habe auch immer hart für McEnroe die Daumen gedrückt. Und der nächste, auch Monsterspieler, Jimmy Connors.
Ja, der zweite halt eben, ne? Amerikaner, die sich ja dann auch unglaubliche paar Jährchen älter als McEnroe, aber. Ja, haben sich auch gebettelt.
Und ebenfalls aus dem gleichen Land, wie wir alle wissen, Jack Draper.
Jack Draper, ja, natürlich.
Leider verletzt und deshalb nicht bei der WM dabei, jetzt in Turin.
Ja. Scheiße. Oh ja, und das hätte ich nicht sagen dürfen.
Doch, alles erlaubt.
Ist der Brite? Ist Brite, ne?
Ja,
okay.
Also jetzt wird's interessant, aber ich bin mir sicher, dass du es weißt. Hicham Arazi.
Jetzt kommst du aber hier wirklich mit...
Ehemalige Nummer 1 aus Marokko. Ich sag, der war sogar Top 20 Spieler, würde ich behaupten.
Was? Sag mir mal bitte, was für ein Jahrgang ist das?
Hicham Arazi, hat auch gegen Becker gespielt. Landsmann El Anoui, der Becker da in Barcelona besiegt hat, was ganz traurig war, 88 in Barcelona, erste Runde.
Ja. Ah ja. Oh, siehst du. Ja, okay.
Also die Zeit.
Gut, dass du mir da nochmal auf die Sprünge geholfen hast.
Und welches Land resultiert daraus?
Hattest du das jetzt nicht eben, hattest du Marokko eben gesagt?
Habe ich das selber gesagt?
Ja, hast du gesagt.
Oh
ja,
Gott.
Ja, das will ich jetzt nicht.
Oh Gott, Heinkel.
Da will ich jetzt mich nicht mit fremden Blumen schmücken.
Ist mir so rausgerutscht. Machen wir weiter mit Henri Lecomte. Er wurde bereits vorhin schon erwähnt.
Ja.
Auch geiler Spieler, oder?
Ja. Aus Frankreich, Henri, ja, eben weil auch irgendwie Entertainer, ne?
Ja.
Und das war natürlich auch immer so dieses mit Yannick Noah, so dieses, diese Franzosen damals haben ja auch, muss man sagen, die Weltklasse mitbestimmt.
Mein ehemaliger kongenialer Podcast-Partner, den ich beim Punktspiel auch am Wochenende getroffen habe, Lars Kreinhage, würde jetzt sagen, Guy Forget oder
Guy Forget. Ja, stimmt. Der dritte Franzose in dem Bunde, die ich gerade aufgezählt habe. Ne?
Auch Legende, auch geile Technik. Ne? Also ihr Linkshänder, ihr spielt ja aber auch anders als die Rechtshänder. Es ist so.
Ja, wobei, das habe ich ja ehrlich gesagt bei denen jetzt auch bei Guy auch Forget und Henri Lecomte mit dieser einhändigen Rückhand, das ist natürlich auch einfach so elegant. Das habe ich ehrlich gesagt bei mir. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt Tennis spiele, spiele ich auch eher einhändig als beidhändig, witzigerweise. Müsste mal sehen, wenn ich jetzt wieder richtig ein bisschen anfangen sollte, wie sich das entwickelt. Aber das habe ich immer ehrlich gesagt so ein bisschen bewundert und hätte selber lieber gerne einhändig als beidhändig gespielt.
Ja, das sieht schön aus. Da sind wir uns ja einig.
Ja.
Womit wir beim nächsten Spieler sind, Goran Ivanišević aus
Kroatien.
Jetzt können wir... Ist aber richtig. Kroatien ist richtig.
Ja.
Jetzt können wir im Dreierpack Francesco Clavette, Feliciano Lopez und Fernando Verdasco einem Land zuordnen.
Da sind wir doch jetzt auf jeden Fall in Spanien.
Denis Shapovalov kennst du auch sicherlich. Aus aktueller Spieler. Das ist eine Fangfrage vom Namen her. Ne? Also er kommt nicht.
Ja, man würde
aus
jetzt.
Aus Russland.
Genau. Das hätte man jetzt eher so. Aber der kommt. Warte mal. Lass mich einmal.
Bitte. Ich kann dir auch jokermäßig einen Landsmann nennen von Ihnen.
Also irgendwie, ich habe so Tel Aviv irgendwie im Kopf.
Nee?
Nee. Also Tel Aviv als Stadt meine ich jetzt Israel.
Ja, klar. Nee. Achso,
okay.
Ob er da geboren ist oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er eine andere Staatsbürgerschaft als Tennisprofi.
Okay, dann habe ich, glaube ich, irgendwann mal gelesen, dass er in Israel geboren ist. Der ist er auch Amerikaner oder ist er Kanadier?
Ja,
oder?
Kanadier.
Ah, okay.
Kanadier. So, jetzt kommt einer, also oder zwei. Adrian Mannarino, das ist der mit wie 9 Kilo auf dem Schläger spielt, der die weichste Spannung hat von allen Menschen auf der Welt. Und Corentin Moutet, der Giftzwerg. Ich weiß nicht, ob du die beide auf dem Radar hast, aber der ist vollkommen gestört auf dem Court.
Also Manarino ist Franzose, das weiß ich, aber ganz ehrlich, dann bin ich jetzt, glaube ich, tatsächlich, wer war der Zweite jetzt?
Ich kann ihn nicht gut aussprechen, hatte Latein, Corentin Moutet, also M-O-U-T-E-T, der ist gefühlt unter 1,70, sage ich, hat ein unfassbares Händchen, also und kommt auch ganz gut weit, also der hat jetzt, glaube ich, auch beim Tausender in Paris da, keine Ahnung, dritte Runde gespielt oder so. Also der ist jetzt nicht irgendwie weit hinten, sondern ziemlich sicher in den Top 50, ohne dass ich es jetzt nachgeschlagen habe. Mhm. Aber der benimmt sich wie eine offene Hose, auch gegenüber Schiedsrichter, gegenüber Gegner, gegenüber Publikum. Ich mach den überhaupt nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Jeder so, wie er mag. Er steht für sich und er ist entertaining. So viel steht fest.
Ja, nee, sag mal, dann nehme ich jetzt meinen Joker einmal.
Ja, der ist auch Franzose.
Also er ist auch Franzose, ja gut, ja. Also hätte ich jetzt vom Namen her...
Nur meiner schlechten Aussprache geschuldet jetzt.
Ja.
Dann haben wir noch Cameron Norrie. Ganz kurze Außenbewegung auch.
Ja, der ist, also ich glaube, dass er auch Brite ist.
Ne? Jawohl, ganz genau. Ich meine, der ist aber nicht in Großbritannien geboren. Aber ich komme nicht auf das... Ich glaube auch Südafrika. Okay. Ich glaube, der ist Südafrika geworden. Und jetzt haben wir noch einen unfassbaren Aufschlag. Ich weiß nicht, ob du die ATP-WM verfolgst. Ben Shelton.
Ja, das ist natürlich... Also ich hab bisher tatsächlich noch nicht gesehen. Wir haben ja über unseren oder meinen lieben netten Freund und Kollegen Lars Pegelow auch gesprochen. Der war letztes Jahr ja mit dabei bei der ATP-WM, dieses Jahr nicht, aufgrund seiner Hüfte auch. Genau, und wir sind sozusagen ja immer über die aktuellen Turniere auch immer ein bisschen, tauschen uns auch immer aus. Und Lars ist ja auch wirklich einer, der guckt auch richtig, richtig viel Tennis, also immer noch. Also das ist dann teilweise, läuft da auch schon mal während eines HSV-Spiels, ich weiß gar nicht, ob ich das ausplaudern darf, aber dann läuft so in so einem kleinen Fenster auf seinem Computer auch dann das aktuelle Tennisturnier gerade.
Er ist multitaskingfähig.
Absolut, absolut. Aber US-Amerikaner, klar. Ja, also
unfassbarer Aufschlag, oder? Ich habe mir jetzt nochmal die Aufschlagbewegung angeschaut. Also wenn ich das nachmachen wollen würde, ich würde mir alle Knochen brechen.
Ja, absolut. Also ich habe den jetzt noch wirklich so im Blick, Wimbledon jetzt im Sommer. Und ja, Wahnsinn. Also das ist eine so unfassbar schnelle Bewegung auch. Ne?
Michi, du hast ja 21 von 22 Punkte. Das ist natürlich eine 1+. Und du bist reif und qualifiziert für die Promotion. Erstmal kannst du mir sagen, obwohl du die Frage indirekt schon beantwortet hast, ich hatte ja spaßeshalber gesagt, der Rod Laver, weil das natürlich ein weiterer Linkshänder ist, im Intro, in der Vorstellung des Podcastes. Aber wen von denen würdest du da am ehesten deinem Spielstil gleichsetzen? Oder hast du dich an der Technik ein bisschen orientiert? War es McEnroe? War es Connors? Wer war es? Oder war es einfach individuell Michael Maske?
Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte mich an der Technik von John McEnroe orientiert, dann würden sich hier gerade ungefähr 1000 Leute totlachen, die das hören. Weil ich glaube, wenn man sich an dieser Technik orientiert hätte, das hätte kein Mensch geschafft. Was ich aber tatsächlich, also wenn wir jetzt bei John McEnroe bleiben, schon dieser Aufschlag, von der linken Seite nach rechts halt. Ja. Ne? Also das ist schon so ein Vorbild für mich auch immer gewesen. Und das ist ja dann auch so diese, was man ja immer sagt, diese Linkshänderstärke auch. Ne? Also genau dieser Aufschlag. Genau. Und das habe ich mir schon versucht irgendwie abzugucken. Und ja gut, dann beithändige Rückhand, sage ich jetzt natürlich, da bin ich dann so ein bisschen bei Jimmy Connors irgendwie.
Ganz stark.
Und ja, also gut, Aufschlag, ich sag mal, das war sicherlich nicht der härteste, den ich hatte, deswegen könnte ich jetzt nicht Goran Ivanisevic irgendwie mit ins Spiel bringen.
Aber LeCorn haben auch einige versucht zu kopieren, relativ schlecht, muss man sagen.
Ja.
Aber er hat ihn echt weit oben getroffen im Steigen, ne?
Ja, absolut.
Wahnsinn. Also wenn man so diese ganzen Spieler sich vor Augen führt, diese Techniken, wie unterschiedlich die auch sind, das ist ja ein bisschen auch die Schönheit einer Sportart, meiner Meinung nach.
Ja.
Dass es eben nicht die eine Aufschlagbewegung gibt, sondern ja 22 verschiedene. Also ich glaube, da schlägt keiner gleich auf von denen, die wir eben genannt haben.
Ja, auch letztlich Sascha, ne, hat ja auch einen unglaublichen Aufschlag.
Aber hallo. Und eine unglaubliche Quote. Das ist gestern wieder aufgefallen. Wir haben gestern trainiert mit dem Team. Der hat irgendwie 75-80% Quote beim ersten Aufschlag. Also das ist, glaube ich, in der Statistik weltweit führend.
Ja, es wäre schön, wenn er, ich würde es ihm wirklich, auch der ganzen Familie, ihm natürlich persönlich auch wirklich richtig, richtig gönnen, wenn er es mal, wenn er diesen letzten Schritt schaffen würde.
Ja.
Und ein großes Turnier, also er hat ja schon große Turniere gewonnen, aber eben Grand Slam Turnier, müssen wir nicht drüber reden.
Klar, absolut. Und jetzt kommt die Promotion, Michi. Ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist, aber wie viele von denen waren der Nummer 1 der Welt?
Gott, du hast, wir waren bei 22.
Wie viele Linkshänder? Ne? Ja, gut, das waren jetzt 22, also nur die Linkshänder. Nagel mich nicht drauf fest. Ich sage, in Summe haben wir gar nicht so viele, unter 30 Nummer 1 in der Welt gehabt. Also anfangend mit John Newcomb, ja. Dann McEnroe, Lendl, Wielander, Edberg, Becker, Kurz und so weiter und so fort. Wie viele Linkshänder waren Nummer 1 der Welt?
Oh gut, also ich glaube tatsächlich, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern es ist Raten. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht viele waren am Ende. Ich würde, wahrscheinlich liege ich jetzt komplett verkehrt, ich würde sagen, es waren unter 10.
Ja.
Okay. Ja, gut, das ist ja schon mal gut. Dann
da gibt der Lehrer aber nur 1 von 5 Punkten.
Ja, dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, ganz klar, ich sage 9. So, also irgendwie. 5. Echt?
Connors, McEnroe, Muster, Rios, Nadal.
Ach, ist ja krass.
Connors, McEnroe, Muster, Rios, ganz kurz.
Rios war und sogar
Nadal natürlich ewig.
Okay, Rios hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Und bei Vilas gab es irgendwelche Berechnungsfehler. Also 6 hätte ich auch noch gelten lassen. Vilas hat sich irgendwann mal nach seiner Karriere beschwert, dass die, keine Ahnung, oh Gott, ich glaube, das war noch nicht mal die ATP, sondern wie hieß das? Die WM in Dallas von der WTC. Irgendwas wurde falsch berechnet und eigentlich wäre er Nummer 1 gewesen, aber dann war er doch Nummer 2 hinter Borg. Keine Ahnung. Ich kriege die Geschichte nicht ganz zusammen.
Interessante Frage, aber das werde ich auf jeden Fall auch nochmal nachrecherchieren.
Ja, ich bitte drum. Ernsthaft. Da gibt es eine legendäre Doku drüber, wo Vilas den Tränen nahe erzählt.
Okay.
Ja, das ist ganz beeindruckend. Da muss ich selber jetzt auch nochmal googeln. Ja. Das habe ich dann auch, keine Ahnung, vor 12 Jahren irgendwo mal gesehen auf irgendeinem Spartensender.
Und sag mal, wer war von denen dann derjenige, der am längsten oben war?
Ich kann es dir beantworten. Willst du es wissen oder willst du es selber dir erarbeiten?
Sag nochmal ganz kurz.
Also Connors, McEnroe, Buster, Rios, Nadal.
Also ich würde, also klar, Muster nicht, Rios nicht und so, da sind wir uns einig. Mhm. Also ich würde sagen, es war einer von den beiden Amis am Ende. Und man unterschätzt das ja immer. Connors war ja auch ewig lange dabei. Ich würde jetzt mal auf Connors tippen.
Korrekt. 268 Wochen.
Oh, krass.
Wenn wir das durch 52 teilen, dann kommen wir auf netto 5 Jahre.
Verrückt, ne?
Irre. 5 Jahre netto Nummer 1 der Welt. Und an 2 kommt unser Freund aus Spanien, Nadal, mit 209 Wochen und John McEnroe 170 Wochen.
Meinst du, das wäre heute noch möglich?
Naja, ich meine, du siehst ja, dass dann Federer hinterherkommt und Djokovic und dann werden die Rekorde gebrochen.
Ja, stimmt.
Und lass uns in 10 Jahren gerne miteinander sprechen, eine Runde Golf spielen und dann sehen wir, wie viel Alcaraz gewonnen hat.
Ja.
Und Sinner, ne? Klar, also man denkt ja immer, mehr geht nicht, aber es ist dann ganz stark von der körperlichen Verfasstheit abhängig. Und ich Ich könnte mir vorstellen, dass Alcaraz zu verletzungsanfällig ist. So ganz plumpe Bemerkung von mir. Also man merkt ja schon, der hat hier mal einen Muskel zwicken und da mal, dann muss er pausieren. Aber und Sinner hat ja eher die Konstitution von Federer, körperlich. Ich glaube, wenn man so schwer ist, so ein Brocken wie Becker, dann kannst du 10, 15 Jahre spielen, dann ist vorbei. Und ja, dann tun die letzten 3 Jahre weh.
Genau, da kommen natürlich auch noch die Belege dazu, genau, auf denen die damals gespielt haben.
Also du musst schon eher so Federer sein und oder ein Sinner, da könnte ich mir das schon durchaus vorstellen. Aber ey, ich meine, wir haben die Leute vor 5 Jahren über Dominic Thiem gesprochen, jetzt hat er aufgehört.
Ja, stimmt. Das ist das Faszinierende ja auch an Federer irgendwie. Ne? Wenn man kann sich bei dem, also bei so vielen, auch wie bei Nadal, ich weiß nicht, irgendwie möchte ich mir im Moment nicht vorstellen, wie der vielleicht in 15 Jahren geht oder in 20 Jahren. So. Bei Federer könnte ich mir immer noch vorstellen, der geht immer noch locker, leicht, beschwingt. Der hat so gefühlt, ist der so unglaublich gesundheitlich über die Runden gekommen in seiner Zeit.
Glaube ich auch. Ist ein hoher Preis am Ende dann, ne? Du hast die ganzen Profisportler kennengelernt. Ich meine, bei Eishockeyspielern ist es ja auch so teilweise.
Guck dir die ganzen Fußballern an, wie die Handballer. Ja. Da machst du gar nicht hingucken, wenn du die von hinten weggehen siehst.
Ja, die können ganz tolle Sachen mit ihren Fingern machen, habe ich gesehen.
Und umbiegen. Oh Gott, ja, da wird mir schlecht, wenn ich daran denke.
Stark. Hast du denn noch eine nette Anekdote parat Bezug nehmend auf irgendwelche anderen Leute? Also wir könnten ja jetzt Stunden noch irgendwelche Names-Dropping hier machen. Also irgendeine Anekdote Bezug nehmend auf irgendeinen Tennisspieler, den du getroffen hast oder von der Doku oder von irgendeinem anderen Turnier oder Pressekonferenz, die hier noch so erwähnenswert wäre.
Du meinst aus meinem beruflichen...
Ja, klar. Oder irgendein besonderer Spieler, den du nochmal, oder Sportler, den du begegnet bist?
Da sind wir beim Tennis. Lass uns beim Tennis bleiben. Und auch bei einer Person, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben, Boris Becker. Das ist mir schon noch sehr hängen geblieben. Ich habe nämlich mal einen Podcast. Tatsächlich, siehst du, da bin ich mit Podcasts in Berührung gekommen. Damals, während der Corona-Zeit, habe ich ein Konzept geschrieben für einen Podcast mit Boris Becker. Für Amazon war das damals. Und die wollten so auf dieser Podcast-Sparte sich etablieren. Und dann haben wir Boris Becker dafür gewinnen können und haben 5 Folgen aufgezeichnet mit ihm. In München war das damals. Haben wir so ein Restaurant gemietet, Johannes B. Kerner war derjenige, der als Moderator da durchgeführt hat. Ich glaube, 5 Folgen haben wir damals mit ihm aufgenommen. So, das war so kurz, auch übrigens vor der Verhandlung, wo er dann ja ins Gefängnis dann musste. Und das ist mir schon unheimlich hängen geblieben, weil ich ihn da sehr nah gekommen bin, so in diesen 2 Tagen, wo wir das aufgezeichnet haben. Auch ein paar persönliche Gespräche geführt. Und er war schon so unter diesem Eindruck der bevorstehenden Verhandlung, so der Ungewissheit irgendwie auch sicherlich, was mit ihm passiert und wo wir uns jetzt gerade über das Körperliche auch unterhalten haben. Boah, das hat mich schon irgendwie erschrocken, ihn so zu sehen. Ne? Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie groß Becker ist, glaube ich, knapp 1,90 irgendwie, 1,89 irgendwie sowas. Und als er dann auch so vor mir stand, durch eben diese, ich sage jetzt mal, körperlichen Einschränkungen, die er auch hatte, stand er ja nicht mehr so gerade vor dir, sondern er hatte dann auf einmal eigentlich meine Größe, 1,83. Und das fand ich, war irgendwie traurig zu sehen, so dieses Bild auf der einen Seite und auf der anderen Seite war das für mich irgendwie auch beeindruckend, dann ihm doch mal so nahe zu sein. Wir sind dann da auch mal um Block gelaufen in der Pause und haben uns draußen einfach mal ein bisschen unterhalten. Das war spannend.
Glaube ich. Das sind natürlich dann auch Gespräche, die ja sicherlich dann unter dreien bleiben oder wie man das auch immer nennt, unter Journalisten. Aber da habt ihr dann sicherlich ja, das ein oder andere nochmal fachsimpeln können auch? Oder bist du dann der Journalist, der Profi? Oder sagst du auch, outest du dich und sagst du, ey, ich habe auch mal gespielt und im Übrigen, meine Rückhand ist wie die von Connors, nur besser?
Das habe ich ihm nicht ernsthaft gesagt. Nein, wir haben uns tatsächlich, das ist mir so hängen geblieben, mein Vater ist 2016 verstorben und ich müsste jetzt, ich weiß nicht, wann sein Vater verstorben ist. Es war so die Zeit und wir haben uns lange darüber tatsächlich unterhalten, wie das ist. So, da gab es meine Mutter ja auch noch, aber haben uns lange darüber unterhalten, wie das ist ohne Eltern.
Also so richtig tiefgehendes Gespräch geführt.
Ja, es war ganz ab vom Tennis und man hat sich da voll drauf eingelassen. Und es war ein Eindruck für mich.
Ein besonderer Moment dann auch.
Ja.
Damals vom Fernseher warst du 13, 14.
Ja. Ja, 40 Jahre später. Im UAC, im Clubhaus, haben wir das Finale geguckt.
Volle Hütte auch, oder?
Ja, soweit ich erinnere, war da volle Hütte. Also ich habe witzigerweise gar nicht mehr, ich kann auch nicht mehr sagen, neben wem ich da gesessen habe oder so. Ich weiß nur, es war im Clubhaus und ich habe dem unglaublich hingefiebert, weil ich natürlich auch dieses Turnier verfolgt habe.
Ja. Jetzt habe ich Gänsehaut, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich war in Ellerbeck. Ich weiß nicht, ob das 85 oder 86 war. Da war ein Jugendturnier und da haben wir dann mit hunderten Leuten dieses Spiel geschaut und der Jubel war orkanartig, logischerweise. Das war wie Fußball-WM, Nationalmannschaft. Und das ist jetzt das letzte Stichwort. Da erwische ich dich ja auch gerade. Ja. Da bist du gerade am Arbeiten, ne? Ich glaube, Deutschland hat irgendein Länderspiel vor der Brust. Kann das sein?
Ja, zwei sogar. Ja. Die spielen gegen Luxemburg und dann, ich glaube am Montag, oh Gott, jetzt, ja, ich glaube am Montag spielen sie dann gegen die Slowakei. Das sind ja die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele mit zwei Siegen. Wären sie direkt qualifiziert für die WM, das Spiel gegen die Slowakei dann ja in Leipzig, also da könnten sie den Sack dann selber zumachen nach dem Hänger, den sie sozusagen am Anfang hatten. Genau, und ich bin im Moment in Wolfsburg, dort bereiten die sich vor, drei Tage, und genau, wir sind hier mit einer großen Journalisten Schar, hätte ich fast gesagt. Und soweit wir das Training, es ist ja alles sehr reglementiert hier. Also es ist ja dann nur Viertelstunde Training, dann müssen alle raus. Oha. Dann dürfen wir nicht mehr gucken, sonst könnten wir uns was abgucken. Ja. Und dann gibt es noch eine Pressekonferenz und dann war es das.
Und dann geht's an die Hotelbar. Sag's, wie es ist.
Nee, dann geht's zu dir in Podcast.
Okay, wunderbar. Ja. Apropos, ja, Michi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Also man könnte ja Stunden mit dir sprechen noch über Uwe Seeler, der auch ein sehr guter Tennisspieler war, im Übrigen.
Oh ja,
ein der toller, die Tennisanlage beim NTSV eröffnet hat, mit dem Innensenator, Namen vergessen, Volker Lange, damals, 1980. Also, ja, Uwe, du hast sie alle kennengelernt.
Da kriege ich Gänsehaut jetzt wieder. Also, es ist, lass mich das, ja, weil bitte. Du jetzt Anekdoten sagst, weil, ja. Aber guck mal, schön, dass du mich darauf nochmal stößt, weil das ist eigentlich am Ende noch eine schönere Anekdote. Ich habe Uwe natürlich auch durch den Job kennenlernen dürfen und habe auch den einen oder anderen Dreh mit ihm gehabt. Und es ist, war wirklich ein ja, ganz, ganz besonderer Mensch, so wie ihn ja auch immer alle beschrieben haben, einer, der zu allen freundlich war und eben sowas von auf dem Boden geblieben, trotz seiner ja unglaublichen Popularität in der Welt, in Deutschland, aber natürlich auch extremst in Hamburg. Und ich glaube, es war so, ja, ein Dreivierteljahr vor seinem Tod noch einmal mit ihm gedreht. Das war ein ganz, ganz toller Dreh. Es war ein Interview. Ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging. Das war so mehr oder weniger vor seiner Haustür in der alten Tennisanlage beim HSV. Mhm. Und dann habe ich, das war kurz vor Weihnachten irgendwann, und dann habe ich eine Weihnachtskarte bekommen. Mhm. Und ich habe einen, das kann ja im Moment auch jeder sehen noch, auf Insta ein Profil. Mein Profilfoto ist mit Uwe zusammen. Mhm. Das war genau dieser Dreh. Und dann habe ich eine Karte bekommen von seiner lieben Frau Ilka. Mhm. Und von ihm unterschrieben. Er hat auch noch einen Satz unten dazu geschrieben. Und das war wirklich jetzt nicht nur, wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, so, also überhaupt schon mal, dass Sie überhaupt eine Karte geschrieben haben, weil ich dachte, ups, was habe ich denn da auf einmal im Briefkasten? Mhm. Sondern es war wirklich zwei Seiten vollgeschrieben, diese Karte, wie Uwe, wie toll er diesen Dreh fand und dass er sich auch nochmal bedanken möchte und auch über unsere Begegnungen, die wir hatten, und hat mir dann dieses Foto, das damals ein Fotograf gemacht hat, der da mit dabei war, damit reingelegt und auch nochmal unterschrieben. Und ja.
Alte Schule.
Alte Schule und wirklich absoluter, in dem Moment auch ein absoluter, kriege ich jetzt gerade, schießen mir fast die Tränen nochmal in die Augen, ein absoluter Gänsehaut-Moment.
Ja, absolut geiler Typ, ja, Vorbild für viele und ja. Ja, im Hamburger Tennis hatten ja viele dann auch nochmal Verbindung zu ihm, weil er dann später, das wissen ja nicht alle in Deutschland, beim Tennisfußball mitgekickt hat, unverschämterweise, beim HSV nach seiner Karriere.
Das wusste ich nicht.
Ja,
das
ja,
wusste ich
nicht. Ja, der hat dann ein bisschen Tennis gespielt und wir wissen ja beide auch, viele Fußballer können eben gut rennen und ja, dann sind auch teilweise ganz passable, möchte ich mal sagen, Tennisspieler geworden. Und ich meine, er hat beim Tennisfußball dann ein paar Mal da beim HSV mitgekickt und da haben die Leute natürlich große Augen gemacht. Aber bodenständig, ja, bodenständiger geht's nicht.
Ja. Hm. Das können wir nicht mehr toppen, Tom.
Nee, allerdings. Also, allerdings.
Auch wenn wir noch viele Geschichten hätten und ich hätte ja. Ja, also du hast ja auch 1000 Geschichten zu erzählen. Du hast ja auch so viel miterlebt.
Naja,
aber schön, dass man sich an die eine oder andere wieder zusammen erinnert hat.
Ja, vor allem das Schöne ist beim Tennis, gerade am Wochenende habe ich es wieder, ich habe mein erstes Herren-50-Punkt-Spiel gemacht und habe dann da, das kann ich jetzt auch noch so ganz am Rande erwähnen, das kann mit Boris Becker und Uwe Seeler nicht fest mithalten natürlich, aber wir haben ein sehr nettes Punktspiel gespielt bei Victoria mit meiner Mannschaft. Und Kai Hähnchen hat uns hervorragend verköstigt. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Er hat unter die Dusche Pizza gebracht. Das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Aber weil er auch gedacht hat, die Jungs haben so einen Hunger, haben so toll gefightet. Jetzt müssen sie belohnt werden. Und wir bekamen Käse und Rotwein und Helbing-Schnaps und Pasta und saßen wirklich noch lange zusammen nach dem Punktspiel, wie das sein soll. Und haben natürlich dummes Zeug geredet über alte Zeiten, wie wir es alle lieben.
Sag mal, da möchte ich zum Abschluss sozusagen, das kommt mir jetzt gerade in den Kopf, aber vielleicht hört er ja zu über deinen Podcast. Auch einer, den du sicherlich auch sehr kennst, den ich wirklich nach so vielen Jahren übers Golf wieder getroffen habe. Und wir reden jetzt schon wieder fast seit einem Jahr darum, dass wir uns wieder treffen wollen und zusammen Golf spielen wollen. Liebe Grüße, Lars Bleker.
Ja, mit dem war ich jetzt noch in einer Mannschaft.
Ja.
Ja, wo hakt es? Bei wem, wer
nein, blockt? Nein, es blockt keiner im Prinzip. Block, sind wir vielleicht beim Thema, ich habe zu wenig Zeit irgendwie, hatte jetzt zu wenig Zeit zum Golf spielen und musste ein, zwei Terminvorschläge ablehnen, weil ich da nicht konnte, aber ich muss es ganz, ganz schnell nachholen.
Ja, an der Stelle schöne Grüße. Ja, ich weiß, also ich habe ihn letztens auch mal getroffen und ich weiß sogar, dass er hier auch mal reingehört hat und hat die Ivan Lendl Gedächtnisspäne von mir zugeschickt bekommen, die ich habe produzieren lassen beim Freund in der Tischlerwerkstatt. So als Gimmick. No. Prima, dann vielen, vielen Dank für die Zeit, eine gute Zeit in Wolfsburg. Unserer Nationalmannschaft wünschen wir natürlich 2 Siege und dann ja, freue ich mich, wenn wir uns demnächst über den Weg laufen, wo auch immer, beim Tennis, beim Golf, und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du zum Schläger greifst, zum Kneißel und es allen nochmal zeigst im UHC.
Tom, vielleicht schwingen wir die Keule einfach du. Mal und du bist wieder mein Einstieg.
Ich
irgendwie.
Bin,
du hast mich
ich
stehe, auf jeden Fall wieder heiß gemacht.
Ich stehe Gewehr bei Fuß. Ich habe letztens eben, Tom Frank wurde erwähnt, irgendwo bei einer Handelskammer Hamburg-Veranstaltung getroffen und der auch so, oh, ich habe so lange nicht gespielt und so weiter und so fort. Also da müssen alle nochmal reaktiviert werden, glaube ich.
Absolut. Tom, vielen, vielen lieben Dank. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke dir. Tschüss.
Mach's gut. Bleib gesund. You cannot be serious.
Euch hat die Folge gefallen? Dann hört entweder eine weitere Folge oder geht auf www.d76.club. Dort könnt ihr einige Produkte kaufen, vom Griffband bis zum T-Shirt, und diesen Podcast unterstützen. Danke!